NDR Kultur. Gedanken zur Zeit.
Vor 4 Monaten hat der russische Angriff auf die Ukraine begonnen. Immer wieder hat sich seitdem gezeigt, dieser Feldzug wird auch gegen unbewaffnete Zivilisten geführt. Starke Indizien sprechen dafür, dass Kriegsverbrechen begangen werden. Die Bilder, die Berichte über schlimme Schicksale wühlen auf. Aber was sagt das Recht dazu? Wie könnte man das Putin-Regime belangen, wo doch Russland das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gar nicht ratifiziert hat? Der Rechtsexperte Horst Meyer stellt die Verbindung für uns her zwischen den Möglichkeiten des internationalen Rechtssystems und unseren Emotionen angesichts grausamen Unrechts.
Die alte Frau trägt Kopftuch, eine gefütterte Lederjacke, karierten Wollrock und Stiefel. Sie sitzt etwas gebeugt auf einer schmalen Bank, lässt die Arme hängen. Hinter ihr kahle Birken, Steinkreuze und eine Betonmauer. Die Frau blickt zur Kamera herüber. In ihrem Gesicht stehen Trauer und Verzweiflung, Leere und Erschöpfung. Vor ihren Füßen liegt ein schwarzer Leichensack. Die Fotounterschrift sagt: Butscha, 30. März 2022. Die 70-jährige Nadja Trubschaninova trauert um ihren 48-jährigen Sohn Vadim. Das andere Foto zeigt eine Detailaufnahme. Die staubigen Hände eines Mannes mit Kabelbinder auf den Rücken gefesselt. Seine Finger sind verkrampft, die Nägel blutunterlaufen. Die Unterschrift sagt: Getöteter in Butscha bei Kiew. 2 schlichte Fotos, die das Grauen dieses Krieges, der auch gegen Zivilisten geführt wird, erahnen lassen. Fotos, die sich ins Gedächtnis einbrennen und die Frage provozieren: Wird man jene, die für solche Gräueltaten verantwortlich sind, jemals zur Rechenschaft ziehen? In der Ukraine laufen bereits zahlreiche Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Ein junger russischer Panzersoldat wurde kürzlich zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er einen unbewaffneten Zivilisten erschossen hatte. Bloß der Exzess eines Einzelnen? Oder summieren sich hier Exzesse zu einem Vernichtungskrieg? Und was ist mit den Offizieren und Generälen? Die militärische Befehlskette führt ja nach oben zu den Spitzen des Regimes bis nach Moskau, wo mit Wladimir Putin ein Autokrat herrscht, der den Angriffskrieg in 2 Brandreden rechtfertigte und kurz darauf als Präsident und Oberbefehlshaber der Armee den Befehl zum Angriff gab. So wurde bald schon auf Protestkundgebungen im Westen der Ruf laut: Putin nach Den Haag. Aber führen wirklich alle Wege nach Den Haag, so wie es übermalte Schilder auf ukrainischen Straßen in den ersten Wochen der Invasion anzeigten? Ganz abgesehen davon, dass man seiner erst noch habhaft werden müsste, gibt das Völkerrecht überhaupt etwas her, um Putin eines Tages auf die Anklagebank zu bringen? Der Internationale Strafgerichtshof, der seit 2002 in Den Haag tagt, wurde nach langen Beratungen auf Grundlage des Statuts von Rom eingerichtet. Inzwischen haben 123 Staaten das Statut ratifiziert. Das Gericht verhandelt nicht abstrakt gegen Institutionen, sondern konkret gegen bestimmte Tatverdächtige. Es ist zuständig für schwerste Verletzungen des Völkerrechts, nämlich Angriffskrieg, Kriegsverbrechen und Genozid. Es sind vor allem 2 Delikte, die bei Putins Invasion in Betracht kommen: der Angriffskrieg und Kriegsverbrechen. Was den Angriffskrieg betrifft, so lässt sich feststellen, nach nahezu einhelliger Auffassung handelt es sich um eine eklatante Verletzung der UN-Charta von 1945. Sie verbietet jedwede Androhung oder Anwendung von Gewalt, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet ist. So hat denn auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen mit einer klaren Mehrheit von 141 Staaten die Aggression verurteilt, bei 34 Enthaltungen. Die Liste derer, die mit Russland dagegen stimmten, spricht für sich: Nordkorea, Syrien, Eritrea und Weißrussland. Resolutionen der Vollversammlung sind jedoch rechtlich nicht verbindlich. Nur der Sicherheitsrat kann Zwangsmaßnahmen bis hin zu militärischer Gewalt anordnen. Doch hier kam es, wie schon so oft, zu einer Blockade, weil Russland, um eine Verurteilung in eigener Sache abzuwenden, sein Veto einlegte. Die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, neben Russland die USA, England, Frankreich und China, sind allesamt Großmächte mit Atomwaffen. Ohne oder gar gegen sie sind Zwangsmaßnahmen zur Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit kaum möglich. Zurück zum Verbrechen des Angriffskrieges. Während die Fakten offenkundig sind, gibt es juristische Probleme, die Invasion vor den Strafgerichtshof zu bringen. Russland hatte dessen Statut zunächst gebilligt, 2016 aber, nach der Annexion der Krim, seine Unterschrift zurückgezogen und ist somit kein Vertragsstaat. Auch die Ukraine ist das nicht, hat aber immerhin im Nachhinein das Statut anerkannt. Weil nun aber beide Konfliktparteien Vertragsstaaten sein müssen, ist der Internationale Gerichtshof für Putins Angriffskrieg nicht zuständig. Das ist gerade in diesem Fall enttäuschend, kann aber nach dem Grundprinzip der Vereinten Nationen nicht anders sein. Die Staaten müssen jeder Einschränkung ihrer Souveränität, hier durch ein internationales Strafgericht, zustimmen. Auch die USA und Israel haben übrigens das römische Statut nicht ratifiziert und Südafrika erklärte 2016 seinen Austritt. Zum zweiten Punkt, den mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Hier ist die Lage unübersichtlich, weil es in einer Kampfzone im Nebel des Krieges extrem schwer ist, gründlich und neutral Tatsachen zu erheben und Beweise zu sichern. Es sind indes schon verschiedene Teams, etwa aus der Ukraine, Polen und Litauen, daran gegangen, Augenzeugen zu hören und Massengräber auszuheben. Auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, reagierte schnell und brachte Ermittler vor Ort. Diese sollen, erklärte Außenministerin Baerbock, durch deutsche Staatsanwälte unterstützt werden. Das humanitäre Völkerrecht basiert auf der grundlegenden Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten. Es definiert Kriegsverbrechen als Gewalt gegen Unbewaffnete, etwa die Misshandlung und Tötung, die Zerstörung von Schulen und Krankenhäusern, die Bombardierung von Wohngebieten, Raub und Plünderung, Vergewaltigung und Verschleppung. Kurz, das Völkerrecht sanktioniert die Entgrenzung militärischer Gewalt, die über das im Krieg Zulässige hinausgeht. Der Strafgerichtshof ist in diesen Fällen zuständig, denn es genügt, dass die mutmaßlichen Kriegsverbrechen auf dem Territorium der Ukraine verübt werden. Ermittlungen können sich also auch gegen die Angehörigen eines Nicht-Vertragsstaates richten, und zwar gegen alle Soldaten der russischen Streitkräfte bis hin zu deren Oberbefehlshaber. Präsident Putin, dem als Staatsoberhaupt Immunität zusteht, könnte sich in dieser Konstellation nicht darauf berufen. Denn der Strafgerichtshof in Den Haag soll ja gerade die gemeingefährlichen Formen von Staatskriminalität verurteilen, die von höchster Stelle angeordnet werden. Daher könnte der Gerichtshof, eine fundierte Beweislage vorausgesetzt, selbst gegen Präsident Putin einen internationalen Haftbefehl erlassen. Mit der Folge, dass alle Vertragsstaaten diesen vollstrecken müssten. Nun gut, das würde fürs Erste nur die Reisefreiheit des mutmaßlichen Kriegsverbrechers einschränken, hätte jedoch darüber hinaus eine politische Warnfunktion und würde zu seiner Isolierung beitragen. Wer Antworten auf die eingangs gestellte Frage sucht, wie die für Angriffskrieg und Kriegsverbrechen Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden könnten, der stößt bald auf allerhand Schwächen und Widersprüche des Völkerrechts. Es spricht von Weltfrieden und weckt hochfliegende Hoffnungen, es bereitet aber auch herbe Enttäuschung. Das ist freilich kein Grund, einem vermeintlich aufgeklärten Zynismus zu verfallen, der die internationalen Beziehungen auf blanke Macht reduziert. Das heutige Völkerrecht ist nicht zahnlos. Es reflektiert allerdings die globalen Machtverhältnisse, wie sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet haben. Der große Fortschritt der UN-Charta von 1945 besteht darin, dass sie das seit jeher uneingeschränkte Recht des Staates, Krieg zu erklären, auf den Verteidigungsfall beschränkt. Und das Vermächtnis der Militärtribunale von Nürnberg und Tokio besagt, dass keine Staatsführung ungestraft Frieden und Menschenrechte mit Füßen tritt. Weil es nun aber keinen omnipotenten Weltstaat gibt, ist und bleibt das Völkerrecht darauf angewiesen, dass starke Mächte es von Fall zu Fall durchsetzen. Punktuelle Gerechtigkeit der Vereinten Nationen ist besser als gar keine. Bei allem Nachdenken über die Verantwortung der Völkergemeinschaft sollte man schließlich eines nicht vergessen: die ureigene Verantwortung des russischen Volkes. Die UN-Charta bekräftigt das Recht jeder Nation, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu bestimmen. Reifer Ausdruck dieser Selbstbestimmung wäre zweifellos der Sturz des Putin-Regimes, eine Revolution der Freiheit und Menschenwürde, des Pluralismus und der rechtsstaatlichen Transformation. Ja, das ist Zukunftsmusik. Nach allem, was wir heute wissen, ist gar nicht abzusehen, wann sich das russische Volk als Subjekt seiner Geschichte emanzipiert und ob es das Joch der Diktatur abschütteln kann. Und doch bietet eine zweite russische Revolution langfristig die einzige Perspektive, sich selbst aufzuklären und das imperiale Machtstreben aufzugeben. Nur ein demokratisches Russland wird mit seinen Nachbarn dauerhaft Frieden schließen. Nur ein freies Land der Sache der Vereinten Nationen verlässlich dienen. Ob Putin dann eines schönen Tages in Den Haag oder gar in Moskau auf der Anklagebank sitzt oder am Ende unbehelligt im Amt stirbt, bleibt eine spannende Frage.
Gedanken zur Zeit auf NDR Kultur, heute vom Rechtsexperten Horst Mayer über die Möglichkeiten des Völkerrechts und des internationalen Strafrechts nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.
NDR Kultur.